Guten Morgen, es ist Samstag, der 5. September 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für natürliche Intelligenz und weniger künstliche Dummheit. Den offiziellen Einstimmungspodcast zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mein Name ist nicht abwählbar und bleibt Paul Brandenburg, genau wie meine alte Bitte, die nämlich um den denkbar kleinsten Teil eures noch verbliebenen Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen und auch keine Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und damit wähle ich die Arbeit und begrüße aus Berlin wieder im Haus Moderator und Rika-Podcaster Christian vom Osten. Und aus Österreich das am weitesten entwickelte Sprachmodell dieses Podcasts. Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Ach, immer wieder süß, Baby.
Tja, Astra ist da. Ich habe es bestimmt mitbekommen. Also nicht der Opel Astra, der ist schon lange da, leider. Aber von ChatGPT Nummer 6, also Modell Nummer 6 seines Sprachmodells, Large Language Models, wie ja KIs eigentlich heißen. Und mit diesem Astra-Modell sagt OpenAI selber ganz bescheiden, das ist eventuell der Wendepunkt, also der Nullpunkt, Ground Zero der KI-Forschung, weil jetzt könnten wir quasi vor so einer AGI stehen, so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, die quasi den Menschen ersetzt. Also rückblickend könnte man das irgendwann mal sagen, meint er vielleicht. Und das ist natürlich hochgegriffen und meine ganz tiefgegriffene Frage an euch, wie viel KI habt ihr so im Alltag denn schon drin? Also wie wichtig ist das für eure Arbeit und für euer Leben? Und nutzt ihr das Ding überhaupt, Milena? Oder guckst du das an und rümpfst die Nase und denkst,
Ja, also ich nutze es jetzt nicht groß für meine Arbeit, ne? Also da recherchiere ich selber oder so. Aber ich frage ab und zu mal, aber ohne es unbedingt zu glauben. Aber wofür ich es genutzt habe, ist tatsächlich für so technische Geschichten. Ja, also hilf mir bitte hier irgendwie so, weil Microsoft wollte dann das mit dem anderen Portal oder anderem Ding nicht haben und so. Ich kenne mich ja nicht so aus. Mhm. Und da hat mich tatsächlich die KI da so richtig durchgeführt. Okay. Also das hätte ich alleine nicht geschafft. Das hätte mich irgendwo im Computerladen wieder Geld gekostet. Also für sowas ja. Ich habe es auch schon mal gefragt, so nach dem Motto, was erwarten wir an Verkehrsaufkommen und wenn ich irgendwo hinfahren wollte. Aber da habe ich sie auch beim Lügen erwischt. Oder besser gesagt beim Nichtwissen. Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, aber das ist doch davor und so. Oh ja, stimmt. Ne? Also man muss halt ein bisschen aufpassen.
Okay, also bei dir ersetzt das den Mann mit der Bohrmaschine, der früher die Druckertreiber installierte.
Nee, leider die Bohrmaschine noch nicht. Kommt das ist das Optimus. Problem. Der Mann mit der Bohrmaschine, das wäre schön, wenn KI das könnte. Das würde ich nehmen.
Damit fällt natürlich das Dieter Wischmeier Zitat. Also wer das Ding noch nicht kennt, der Mann mit der Bohrmaschine bei Google, eine herrliche Typisierung von Männern, die Frauen anschmachten und sich dafür als permanenten Sklave hergeben. Optimus kommt ja irgendwann, das ist dann der Roboter, der zur KI kommt, um die Bohrmaschine zu ersetzen. Aber Christian, wie sieht es bei dir aus mit KI im Alltag? Und du bist ja alter Medienproduzent auch. Du stehst ja nicht nur vor dem Mikro, sondern auch dahinter. Hat es bei dir praktische Auswirkungen?
Na, erstmal herzliche Glückwünsche an Milena, dass es bei ihr geklappt hat, von GPT irgendwas reparieren zu lassen.
Nee, tatsächlich war es die Google-KI, die mit mir was repariert hat.
Ach, na dann, das ist wieder was ganz anderes wahrscheinlich. ChatGPT, mein Kumpel Chat, der sollte mir mal helfen, hier auch irgendeine Sache zu beheben am Computer. Da ging das Mikrofon nicht oder der Kopfhörer oder weiß der Henker was. Und dann bin ich ins Internet gekommen und habe dann hier insgesamt 5 Stunden mit ChatGPT gesessen, bevor mir dann aufgefallen ist, hey, wir drehen uns hier am Kreis. Ich gebe jetzt hier zum 250. Mal denselben Befehl ein. Und zwar per Hand, ja, da ich ja kein Internet hatte und das insofern nicht kopieren konnte.
Aber wie kannst du denn letztendlich ins Nirvana, also Sachen eintippen, wenn du gar keine Internetverbindung hast?
Indem ich es auf meinem Handy aufrufe und dann tatsächlich vom Handy abtippe und per Fuß oder per Hand, wie du willst, es dann im Computer eingebe.
Per Fax, am besten per Fax. Also
das ist immer noch eine Variante gewesen. Also ansonsten ist Chatty natürlich was ganz Lustiges. Man muss sich halt angucken, was hinten rauskommt. Die Frage, die man stellt, wird im Normalfall nicht beantwortet, aber auf jeden Fall entschuldigt sich das Ding 1000 Mal, wenn es falsch gelegen hat. Das kann man mal ausprobieren, dem Ding dann auch zu sagen, wenn es richtig gelegen hat, hey, du hast übrigens falsch gelegen. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht bedacht. Also wenn das wirklich, ich meine, du hast eben in der Anmoderation richtigerweise schon gesagt, der Nullpunkt, der Ground Zero wird es sein, das befürchte ich auch.
Ja, und ach, eins muss ich noch sagen, was ich ja, ich, wie gesagt, ChatGPT habe ich mich noch gar nicht so mit befasst. Ich bin ja wirklich ein bisschen old-fashioned. Aber eben, ich nutze dann diese Google-KI und frage ab und zu mal was, ne? So, also ein bisschen recherchemäßig frage ich dann mal was, einfach um Eindruck zu bekommen. Oh, und aber die, da kriegst du ja, da wirst du ja belehrt mit allem Woken-Zeug und so weiter. Ja. Und da habe ich dann mal gesagt, jetzt ist Schluss hier. Ich habe keine Lust, mich hier belehren zu lassen. Ich will hier Fakten haben. Okay, dann nur die Fakten. Also man kann auch mal schimpfen mit denen.
Ja. Kann man, in der Tat. Ich stehe dem Ganzen ja deutlich positiver gegenüber, wie ihr wisst. Also nutze das reichlich, nicht für wenig für Recherche, weil da genau das Problem besteht, was ihr auch schon genannt habt. Ne? Unfassbar gebiased. Arbeitet jetzt seit längerer Zeit, und da stellen wir dann im Oktober im Freihafen auf Mallorca auch was vor, an etwas, um dieses Bias-Problem, also diese Verzerrung und die Tendenziosität und das ganze Framing zumindest sichtbar zu machen und auch mit einem gewissen Modell wieder rauszurechnen, und lasst da diverse KIen gegeneinander arbeiten, was sehr interessant ist. Also wenn man dann die eine KI über die andere befragt, in welche Richtung ist die verzerrt, dann bezeichnet KI A zum Beispiel KI B als linksextremistisch in Tendenzen und die andere verneint das total und unterstellt der anderen rechtsextremistisch. Das ist wirklich interessant.
Das hört sich ein bisschen nach Fernschach an.
Bitte?
Nach
Fernschach, okay. Ja, okay.
Das hört sich ein bisschen nach AfD-Wahlkampf, oder besser gesagt nach Wahlkampf Sachsen-Anhalt an irgendwie.
Ne, das ist nur ein Beispiel. Also die einfachen Themen sind ja einfach. Ja? Also wenn du da wieder steht, keine Ahnung, die rechtsextremistische AfD, dann ist das simpel. Aber es sind ja dann, schwierig sind ja die Weglassungen zu finden. Ja? Wenn, also das machen ARD, ZDF und diese ganzen Staatsfunker machen das ja teilweise recht intelligent mit ihrer Nachrichtenverzerrung, weil sie eben einfach Dinge weglassen, ja? Und gar nicht offen lügen in klugen Fällen, sondern einfach nur partielle Fakten darstellen und diese Lücken sichtbar zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist interessant, das ist noch ein Experiment, aber für sämtliche Coding-Arbeiten und sich selbst technische Vorgänger setzen, der Wahnsinn, da ist der Nullpunkt lange überschritten. Also seit letztem Weihnachten mache ich nichts anderes mehr, als diese Dinge selber zu bauen, und das mit wachsendem Erfolg, mit allen Problemen, die dabei sind. Ja, also ich bin da durchaus nicht sicher, ob jetzt ChatGPT 6 der Nullpunkt war und gewesen sein wird, wenn wir rückblicken, aber dass dieses Coding sämtliche technischen Hilfsleistungen ersetzt, das ist jetzt schon so. Also bei Spotify, die sagen von sich selber, seit Anfang des Jahres hat kein Coder mehr eine Zeile Code geschrieben. Das machen da alles KIs. Und das wird diejenigen, die es noch nicht nutzen, dann kalt erwischen, wenn sie denn bisher damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben, was bei euch beiden ja zum Glück nicht der Fall ist.
Also bei mir ist für den Code Lissi zuständig. Ja.
Damit sind wir auf Arbeitsniveau angekommen und können uns den Themen widmen. Der Code als Arbeitsniveau ist ja auch das, was das Bundesregime derzeit präsentiert. Wir erinnern uns, die Drohnenshow des Regimes hat einen neuen Höhepunkt erreicht in Leipzig. Da hat wahrscheinlich mit einem Roundhouse-Kick ein Chuck Norris-artiger Nachfolger, also mit Busfahrer und Erbe des Chuck Norris-Roundhouse-Kicks, offensichtlich eine mit Sprengstoff beladene Drohne vom Himmel geholt. So die Geschichte des Bundesinnenministers und seiner Mannen und Handlanger. Eine zweite Drohne soll ja die erste Drohne noch als beobachtet haben und zur Koordination dienen. Und nachdem das alles präsentiert wurde mit einer fremden Macht, die dahinter gehandelt habe, Milena, da sind die Hosen nun runter. Und wir sehen wie immer nichts, wenn Fritz die Hosen runterlässt, denn es wird nur behauptet, es wird offiziell nun behauptet, Russland, der böse Russe, habe diese Sprengstoffdrohnen geschickt und habe Deutschland damit hybrid angegriffen. Die gesamte Deep State-Fraktion vom kanadischen Premierminister über sämtliche EU-Funktionäre haben sofort Deutschland uneingeschränkte Solidarität gegen den russischen Angriffskrieg erklärt. Und Thilo Jung, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat tatsächlich einen hellen Moment in der Bundespressekonferenz gehabt und fragt dort den Regimevertreter, na Moment mal, und diese Behauptung, die sollen wir Ihnen nun ganz naiv einfach glauben, obwohl Sie nicht einen einzigen Beweis dafür vorlegen. Das ist ja wie in einem totalitären Regime, hat er noch nachgefügt. Denn in totalitären Regimen, da behauptet das Regime und legt keine Beweise vor und ist nicht transparent. In demokratischen Regierungen wäre das anders, Milena. So Thilo Jung. Es ist erstaunlich.
Ja, nein, da hat Thilo Jung vollkommen recht. Ja. Ich meine, allein schon Dobrindts Beweisführung zeigt, wie absurd das alles ist. Ja? Der sagt, die Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden und die von europäischen Partnern deuteten klar auf russische Involvierung beim Drohnenvorfall von Leipzig hin. Deuten hin, das sind die Beweise. So, also das reicht, und dann schließen wir mal das letzte verbliebene Generalkonsulat. Und noch absurder wird es, wenn man sich die Rechtfertigung dieses Regierungssprechers, das ist der sich mit Thilo Jung ein bisschen Einen Schlagabtausch kann man es kaum nennen, weil der Mann war recht hilflos, dieser Herr Meier. Der faselte minutenlang immer wieder von drei Dimensionen, die beweisen sollten, der Russe war es. Also die drei Dimensionen, Tathergang und noch so zwei, also das war sehr, sehr wirr und er sagte immer drei Dimensionen und am Ende blieb nur, also die Nachrichtendienste sagen das. Ne? Mhm. Also ich weiß jetzt auch nicht, wer es war, aber ich frage mich natürlich, wem hilft's? Und da stehen für mich die Russen relativ hinten an, ja. Da steht die Ukraine zum Beispiel recht weit vorne, Deutschland auch. Schon dieser Zeitpunkt. Also es ist die Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, ja, wo ja die bösen Russenfreunde nahe der absoluten Mehrheit stehen. Dann ist es die Woche dieser sogenannten Steuerreform, die für für viele oder für die meisten überhaupt gar keine Entlastung bringt, aber für viele das Leben teurer macht. Die ist jetzt verabschiedet und die Ukraine drängt jetzt vehement auf weitere Milliarden, ja. Und das muss man den Bürgern natürlich schmackhaft machen. Und jetzt parallel gibt es ja auch diese Anschläge auf die Energieinfrastruktur überall in Deutschland.
Ja, aber das ist ja was Neues.
Ja, ja. Auch, ne? Ja, natürlich. Aber der NRW-Innenminister Reul, der hat vor 2 Tagen, hat er das schon wieder, es könnten fremde Mächte,
ja, gut,
also die Russen im Spiel sein. Ja, das war natürlich albern. Jetzt gibt es ja Bekennerschreiben, die auf die üblichen linken Klimaverdächtigen zeigen, ja, auf die Antifa und so. Aber wie abgestürzt und lächerlich deutsche Diplomatie geworden ist, das hat ja diese Woche auch Finanzminister Klingbeil bewiesen, der wie so ein fieser Schulmobber seinen russischen Amtskollegen beim G20-Treffen vom Foto gekickt hat, ja. Also der hat gesagt, nein, der darf nicht mit aufs Foto, so ungefähr. Und
Klang gut. Der so dabei, ja? Hat er
ja, aber das hatte ich vor meinem geistigen Auge.
Ich verstehe.
Und ich hab mir gedacht, der hätte die Gelegenheit auch nutzen können, sich mal persönlich mit einem echten Russen zu unterhalten, ja? Mal Positionen auszutauschen, sich mal ein bisschen kennenzulernen, ohne großes Tamtam, in einem Nebenraum, in einer Nische. Und aber natürlich nicht. Also laut US-Finanzminister Bessent haben übrigens 19 von 20 Ländern zugestimmt, dass Russland teilnimmt. So viel dazu. Ich meine, das 20. kennen wir.
Gut, Diplomatie ist ja auch, insofern ist es zumindest konsequent, lieber Christian, Diplomatie ist ja auch ganz klar nicht gewollt. Das hat man ja nicht nur mit dieser vollkommen haltlosen Behauptung gezeigt, sondern dann auch mit der Schließung des russischen Hauses in Berlin. Also das ist ja recht ein übliches Vorgehen, wenn Nationen sich provozieren und gegenseitig völlig inhaltlich bedeutungslose Dinge und Gesten abspulen, dann schließen sie Kultureinrichtungen des anderen Landes. Hinter den Kultureinrichtungen wird dann immer eine Spionageinstanz vermutet, was auch nicht falsch ist. Die Kulturattachés der Botschaften sind üblicherweise Spione, die mit dem Kulturstempel dann kommen, so ähnlich wie die Militärattachés. Bei denen ist das recht offen, aber bei den Kulturleuten etwas verdeckter. Nun wird behauptet, das war schon immer eine russische Spionagezentrale, nun müsse sie geschlossen werden. Dagegen hat dann Russland natürlich auch erklärt, nun handeln zu wollen. Die Tagesschau berichtet, die Regierung in Moskau wird nach Angaben von Außenminister Sergej Lavrov die Goethe-Institute in Russland schließen. Deutschland nehme bewusst in Kauf, dass der Schritt gegen das russische Haus eindeutig das Ende seiner kulturellen Präsenz in der Russischen Föderation bedeutet. Also man will ganz offen ja auch keine Diplomatie, Christian. Man will ja scheinbar Eskalation, oder?
Ja, ich meine, das erzähl was Neues, Paul. Ne? Das ist ja ein
das ist nicht mein Job hier. Wir machen hier einen Wohnraum.
Keine neue Erkenntnis. Lasst uns eben noch mal kurz bitte zurückkommen. Ich hätte auch noch 2, 3 Sachen einfach zu der Einschätzung, dass das nun die Russen waren, die da die Drohne geschickt haben oder so. Das Ganze ist sowas von inkonsistent überhaupt in der gesamten Beweisführung. Du hast ja gesagt, Milena, Beweisführung. Das, was die da vorgelegt haben, hätten die das in irgendeinem normalen Kriminalfall irgendeinem Untersuchungsrichter auf den Tisch geknallt, hätte der die vom Hof gejagt, vermutlich.
Denn nein, du kennst die Berliner Untersuchungsrichter
beweisen.
Nicht. Das kenne ich gut. Ja.
Also auf jeden Fall war da an Beweisen so gar nichts drin. Und auch in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, Milena, du weißt ja, ich gucke mir sowas auch manchmal an, Phoenix, der Sender, der immer als erster dann auch offen in den Krieg zieht, da gab es einen einzigen Beitrag, den ich gesehen habe, wo einmal eine linke Politikerin zu Wort kam, die gesagt hat, ey, Moment mal, lass doch mal gucken, wo sind denn eure Beweise, was haben wir denn hier nun? Und dann können wir vielleicht nochmal über den Russen reden. Aber es gibt ja dieses alte Sprichwort, der Russ ist klug und stellt sich dumm, beim Deutschen ist es andersrum. Auf jeden Fall haben die bei uns offensichtlich auch Hybride ermittelt. Ja. Diese 3 Drohnen, die sie da gefunden haben bei Leipzig, hätten die das vielleicht um alle 22 anderen Verkehrsflugplätze rund in Deutschland auch nochmal gesucht, hätten sie vielleicht noch, keine Ahnung, 38 weitere Drohnen gefunden. Und wenn die immer kommen mit diesem Ding, naja, das sind die gleichen Werkstoffe, gleicher Tathergang, Indizien, die dafür sprechen, dass das schon mal so gemacht wurde, na, dann warte ich mal auf den Moment, wo unter Umständen bei der nächsten Gruppenvergewaltigung gesagt wird, das waren auch die Russen, weil die das nach dem Zweiten Weltkrieg auch immer mal gemacht haben. Also, ich meine, so richtig naheliegend ist das Ganze nicht, was die da verbreiten. Und für mich bleibt immer wieder die Frage am Schluss, warum ist der Russenhass auf einmal in Klammern Westdeutschland so groß? Wisst ihr das?
Ist er das? Ich weiß nicht, ob der Russenhass wirklich, das wäre ja eine Messgröße in der Bevölkerung. Habt ihr den Eindruck, also dass es Russenhass unter den Deutschen
gibt? Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ja. Eindruck 100%.
Ja, also bei denen, es gibt, also bei denen, die, sagen wir mal, die sich bei diesem Ukraine-Krieg so eindeutig auch für die Ukraine positionieren, ja. Da ist er schon auch spürbar. Ja. Generell glaube ich, dass er eingeimpft werden soll. Sagen wir mal, er ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen naturgegeben. Immer wenn Deutschland Russland überfallen hat oder so, dann kommt der Russenhass hoch. Ja. Ich meine, umgekehrt war es ja, glaube ich, noch nie so.
Ich wollte es gerade einwerfen.
Ja, eben. Also es wird ja immer so getan, als ob die Russen unsere größten Feinde sind, weil die uns dauernd überfallen. Also man hat ja fast den Eindruck, ja.
Ja.
Nur die Geschichte sagt halt was ganz anderes. Also da ist der Aggressor dummerweise nicht Russland gewesen. Und Finnlands Staatspräsident Stubb sagte jetzt übrigens auch, also das wäre alles Unsinn, dass die Russen jetzt die NATO überfallen wollen. Also er ist gar kein Freund der Russen, aber er sagt, also Geheimdienste seine sagen ja, auf keinen Fall werden die Russen das tun. Die sind ja auch nicht so blöd, ne? Also ja, es ist im Grunde, sollen wir auf irgendwas vorbereitet werden? Es soll natürlich abgelenkt werden, was ich vorhin erzählt habe. Ne, Sachsen-Anhalt-Wahl, mehr Geld für die Ukraine, gescheiterte Reformen der Regierung.
Ja. Reformen? Von welcher Regierung sprichst du? Also,
gescheitert, gescheitert.
Ja, schon klar. Also ich glaube, dass mit dem Russenhass ehrlich gesagt so nicht. Ich erlebe durchaus die radikalisierten Ukraine-Fanatiker. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die eher in der Minderheit sind. Selbst die regierungsnahen Umfragen zeigen ja ganz klar, dass die Deutschen erstens keine Lust haben, weiter ihr verbliebenes Restgeld irgendwie Richtung Koksnase Selenskyj ziehen zu sehen. Erinnert mich an die dicken Bretter, die angeblich Jens Spahn zieht. Ihr habt das ist eine völlig andere Geschichte, aber da müssen wir drauf kommen. Und sie haben auch keine Lust auf Krieg. Insofern glaube ich nicht, dass diese Propaganda so wahnsinnig verfängt, abgesehen von einigen Wirrköpfen, die meinen, sie müssten also in der Ukraine unbedingt Russland bezwingen. Das habe ich eher nicht den Fall und sehe mich bestätigt, sehe aber ja nicht diese Wirkung, aber sehe mich bestätigt durch den sehr wohl messbaren Hass, der da so raufkommt. Denn da wurde jetzt ja die Woche gebrüllt, hau ab, du mieses Schwein, verzieh dich. Und gemeint war niemand anderes als Fritz Stromberg selber, ja, der offizielle BlackRock-Kanzler Deutschlands, ist ganz heimlich in Leuna aufgetreten, wollte eigentlich nur von einer Handvoll Mittelbaufunktionären seiner Kartellpartei irgendwie vor der Sachsen-Anhalt-Wahl, wer weiß ich, was er da wollte, vielleicht schon mal vorab Pillen verteilen oder irgendwie die krachende Niederlage irgendwie verkraften. Das haben einige spitz bekommen, es gab sofort riesige Demonstrationen. Merz zog dann in Leuna unter Scharfschützenschutz auf und musste da aus der Limousine geleitet werden und wurde eigentlich nur beschimpft von den Menschen, die da sind.
Da habe ich gar keine Bilder von gesehen in den öffentlich-rechtlichen.
Das ja.
Doch, ich hab Bilder, also Fotos habe ich gesehen von den Leuten, die da standen und so weiter.
Aber es gibt auch Videos, wo du das deutlich hörst.
Ich dachte, das wäre bei Doberan gewesen, wo er vorher war.
Nee, das war, richtig.
Es
genau.
Ist halt überall so.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist ja egal, wo er auftaucht. Milena, bitte.
Ich habe noch einen Nachtrag zu dieser ganzen, zu dieser Eskalation, auch mit Sanktionen. Jetzt sollen ja wieder neue Sanktionen gegen Russland. Ja, das kann man natürlich.
Paket, ja.
Richtig, da kann man gähnen und sagen, das ist das 21. Paket, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe, dass Tausende auch Personen sanktioniert werden sollen. Und da habe ich gedacht, Moment mal, da fällt mir natürlich Jacques Beau ein, ne? Husson Dugru, also ganz Thomas normale Röper. Journalisten, Thomas Röper, genau, Alina Lipp. Also genau, Journalisten und kritische Menschen, ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da auch dazu genutzt wird jetzt.
Ja, das stimmt.
Einfach, also inländische Kritiker in einigen Ländern mundtot zu machen.
Ja.
Also es ging wirklich um Tausende, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja.
Endlich willst du auch mal auf die Liste, oder? Du warst schon nicht auf der Kompaktverbotsliste. Jetzt kommst du auf die,
Milena. Du warst auch nicht auf der
Kompaktverbotsliste.
Hat mich auch ganz traurig.
Nee, ich habe dann gedacht,
letzte Woche gar nicht thematisiert.
Solange die Preradovic da nicht draufsteht, habe ich mir gedacht, muss ich mir keine Gedanken machen, stehe ich da auch nicht drauf, schon okay.
Aber ja, ihr beiden gute Idee, aber meint ihr nicht auch, dass man so eine Liste hinkriegt, ohne Krieg mit Russland zu führen?
Es ist aber, nein, Christian, also guck mal, der äußere Feind, ja, und jede Form von Wehrkraftzersetzung und Defätismus, wenn die gemeinsame Kriegsanstrengung sein muss, auch gemeinsame Kriegsanleihen in der Eurozone beispielsweise, heiße Empfehlung, sich bei der Gelegenheit Nacktes Geld vom Freitag anzuhören, wo wir genau darüber spekulieren und zeigen, wie deutlich Europa darauf hinarbeitet, das ist der beste Grund überhaupt, weil dann kann man ja solche Defätisten wie dich im Sinne der Staatsgesundheit mal ganz schnell, weißt du, nebenbei so, verstehst du?
Ja, klar. Ja?
Weil du bist ja dann feindlicher Agent. Und auch ein Blick ins Strafgesetzbuch ist da ganz spannend. Denn feindliche Agententätigkeit, ich gucke da ja öfter mal rein ins Strafgesetzbuch. Habe übrigens neulich gerade den Paragraphen 90c gefunden, Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole. Wusste gar nicht, dass es den gibt, aber ganz neues Tätigkeitsfeld hat sich aufgetan. Ich arbeite jetzt an Klopapier mit der EU-Flagge drauf und will das dann verbreiten. Jedenfalls, das ist natürlich ein ganz scharfes Schwert und das werden die wollen, auf jeden Fall, da gebe ich dir völlig recht, Milena, das ist definitiv so, weil damit sind wir wieder bei Fritz Merz und hau ab, du mieses Schwein, was ihm dazu gerufen wird. Ich habe ja auch veröffentlicht, ich bin gerade mal in Mordor gewesen jetzt oder bin es gerade noch übers Wochenende, kurz aus Gründen mache ich das ja immer sehr diskret. Und komme hier an in Berlin und gehe da an einem alten Biergarten vorbei und in der Nähe meiner Schule, also so ein Traditionsladen, stelle fest, ach, das Ding ist auch geschlossen. Und sitze dann da ganz etwas kontemplativ gegenüber in so einem Café, weil das schon so eine Ära damit zu Ende geht, dann nicht eine Institution so in Südwest-Berlin. Und da brüllt ein Dahlemer neben mir ins Telefon. Und Dahlem ist so eine Art, also wie muss man sich das vorstellen? In Berlin gilt das als Edelbezirk.
Ja, was Besseres.
Ja, genau. Aber Berliner Edelbezirk halt, ihr versteht, ja. Jedenfalls, da wohnen die alle. Da ist die Spahn-Villa, da ist auch die Villa für den Bundespräsidenten und so. Und da gibt es schöne Ecken. Da war ich auf der Schule. Also ein Kollege von mir sagte immer, in Dahlem wohnen schauspielerreiche Leute und wir. Und um die Differenz klar zu machen. Und jedenfalls saß dieser Dahlemer neben mir im Café, in so einem Bio-Café, wo eigentlich immer ganz woke sitzt, und brüllt in sein Telefon, nee, alles. Alles ist scheiße geworden. Wegen dieser Merkel, dass die noch keiner erschossen hat, verstehe ich eh nicht. Wirklich, das ist keine Paulanergartennummer. Ich saß da und dachte, war ganz überrascht. Dreh mich nach links, schau den an, da saß der. Und sehe dann zwei Frauen rechts von mir sitzen, die völlig ungerührt da weiter sprachen. Also weder empört noch sonst wie. Und das wäre für mich noch vor ein paar Monaten undenkbar gewesen in dieser Umgebung. Da wäre der aus dem Café geleitet worden. Ja, also in der Gegend schon.
Aber war denn Merkel auch in der Nähe?
Leider nicht. Das wäre interessant gewesen. Aber da habe ich auch gedacht, komisch. Und auch nach diesem Vorfall, es war unfassbar aggressiv, es ist gerade unfassbar aggressiv in Berlin, nach meiner Wahrnehmung. Ein paar Minuten später zeigte mir schon der Erste den Mittelfinger beim Autofahren, weil ich offensichtlich nicht gesehen habe, was der wollte. Keine Ahnung, worum es da ging. Ich war völlig schuldbefreit und ohne jedes Schuldbewusstsein. Es ist eine Stimmung in dieser Stadt, dass du das Gefühl hast, wo immer du jemanden anstupst, könnte sofort eine Schlägerei losgehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, aber ich finde Berlin unglaublich aggressiv.
Ist das nicht vielleicht ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung, die wir momentan im Land haben? Ich meine, die veröffentlichte Meinung gegenüber der, die auf der Straße stattfindet, dass das sich ganz schön voneinander unterscheidet, wissen wir ja alle. Aber vielleicht ist es wirklich einfach nur Ausdruck dessen, dass der Bevölkerung eine immer dünnere Haut wächst, weil die Haut immer dünner wird. Auch im Umgang miteinander. Denn ich sag mal, miteinander reden und streiten können wir ja sowieso schon lange nicht mehr. Es sei denn, man hat ganz großes Glück und trifft auf euch beide beispielsweise.
Der eine sagt Glück, der andere sagt so, aber ja, das also plausibel wäre das und das ist nun, ich kenne keine qualitativ geeignete Skala, um das Aggressionspotenzial zu messen, aber wir alle schauen natürlich in dem Kontext gebannt auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und das ist zumindest für Fritz Merz bestimmt ein Grund, weiter aggressiv zu werden. News berichtet, 4 Tage vor der Landtagswahl, also das Ding ist etwas älter, zeichnet sich ein hochspannender Sonntag ab. Die AfD liegt einer aktuellen Umfrage bei 43%, deutlich vor der CDU, die nur noch auf 22% kommt. Ja, bei einer hypothetischen Direktwahl würden angeblich 39% für Siegmund stimmen. Schulze käme lediglich auf 28%. 43%, Milena, ist ja ganz nah, dann wäre nah an der Grenze zur absoluten Mehrheit von 46. Aber das ist jetzt die optimistischste aller Umfragen. Andere wiederum sehen sie dann bei 40%. Und so richtig rechnen mit der absoluten Mehrheit scheint die AfD nicht zu rechnen. Aber zumindest mit 40% plus. Und es macht sich offensichtlich beim Establishment gewaltig Nervosität bei, bis hin zur BSW-Fraktion in Thüringen, die sich jetzt auflöst in einem internen Streit. Also die große Frage, da habe ich auch neulich in einem Livestream darüber diskutiert, was passiert denn nun ab Sonntag? Was können wir denn erwarten? Wie geht es denn dann weiter in den Wochen danach? Klar, Prognosen sind immer schwierig, aber es sieht ja nun sehr danach aus, dass sie 40% machen und trotzdem nicht rankommen, oder?
Es gibt da ein ganz interessantes Szenario, auf den die AfD momentan hinweist. Und vor 6 Jahren gab es eine Verfassungsänderung in Sachsen-Anhalt. Und da hat der Landtag die Frist für die Ministerpräsidentenwahl abgeschafft. Also so nach dem Motto, so und so lange nach der Wahl muss dann irgendwann der Ministerpräsident gewählt sein. Das ist abgeschafft. Und das heißt, dass der jetzige Ministerpräsident Schulze, also wenn die AfD jetzt keine absolute Mehrheit hat, könnte Schulze auf diese Weise bis zum Ende der Legislaturperiode 2031 im Amt kleben bleiben. Also das ist rechtlich möglich, gestützt von SPD und FDP, selbst wenn die beiden jetzt nicht mal mehr reinkommen, wenn die an der 5%-Hürde scheitern. Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob die sich das trauen. Ja. Das ist jetzt wirklich Welcome DDR. Und ich meine, und sollte die AfD die absolute holen, dann fantasieren die Altparteien ja darüber, ob man dem Land Geld vorenthalten soll. Und FDP-Chef Kubicki bringt ja jetzt den Bundeszwang ins Spiel, wonach der Bund dann das Land übernehmen könnte, wenn da nicht ordentlich regiert wird. Also da wird jetzt schon alles Mögliche vorbereitet für diesen möglichen System-GAU. Aber wie gesagt, möglicherweise bleibt einfach Herr Schulze im Amt und regiert mal so durch bis 2031.
Ganz interessant am Rande dieser Sache vielleicht zu erwähnen ist, dass Sven Schulze genau dieses Prozedere schon vor ein paar Wochen bei Markus Lanz erwähnt hat, als er gefragt wurde, ob
Merz
er dann mit der
Linken... Merz hat es auch schon erwähnt.
Also sollte vielleicht man wirklich im Hinterkopf behalten, dass das passieren kann. Dann haben wir halt nur eine Geschäftsführende oder nicht Geschäftsführende, wie auch immer, irgendjemand, der da noch rumsitzt und die Amtsgeschäfte weiterführt. Ob er das tatsächlich 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang machen kann, da wäre ich mir
Ramelow
nicht so sicher.
Ramelow hat in Thüringen auch die Neuwahlen, die er versprochen hat, verhindert.
Ja, stimmt.
Also da war ja die Entschuldigung Corona so ein bisschen, aber trotzdem.
Ja.
Also die gab es nie.
Ja. Und
aber vielleicht
hattest
sollten wir
ja diese Woche auch, Milena, du hattest ja Henrik Broder bei dir auch zu Gast im Talk. Ich erlaube mir mal darauf hinzuweisen, bevor du es tust. Aber nein, der sagte aus meiner Sicht sehr treffend, und das ist das Wichtige, das Irre ist ja, bei dieser Bundeszwangwahnsinnigkeit, die ja bisher noch nie in Deutschland eine Rolle spielte, ist ja das Irre, dass das schon vor der Wahl so ausgepackt wird und von so vielen Leuten als ganz normales und bevorstehendes Instrument, das zeigt ja, wie voll die Windel ist. Ja, denen steht das Ganze ja bis zum Unterkiefer. Also allein die Diskussion schon mal zu besprechen, wie man denn nun ein unerwünschtes Wahlergebnis mit Gewaltmitteln und Notstandsregeln quasi aushebelt, das ist schon irre. Und das zeigt den Zerfallsgrad dieser Restrepublik.
Ja, aber da hat Merkel damals in Thüringen ja im Grunde das Tabu längst gebrochen. Ja? Also die Kanzlerin macht quasi die Wahl rückgängig damals, als Thomas Kemmerich, also der FDP-Mann mit Stimmen der AfD, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Der wurde so lange unter Druck gesetzt, bis er zurückgetreten ist.
Ne? Ja, so ist das. Christian, wir haben dich gerade unterbrochen, Verzeihung.
Na, ich war drauf und dran, euch zu unterbrechen. Das sollte nicht sein. Nein, aber vielleicht sollten wir uns einfach mal der historischen Tragweite dieser Sendung heute bewusst sein, denn das wird ja nun mal voraussichtlich die erstmal letzte sein in ruhigen Zeiten, oder?
Ich habe schon Uniform an.
Die linke Seite.
Echt? Was für eine? Hast du mehrere wahrscheinlich, je nachdem, was dann kommt.
Ich habe so ein T-Shirt an, da steht 1, 2, 3, 4, 5 Mal ganz groß Peace drauf.
Also
habe ich extra für euch angezogen.
Das zählt, glaube ich, nie als Uniform.
Die Kalaschnikow habe ich daneben gestellt.
Au, das ist ich warne dich. Durchsage für Johannes Pluck, den Berufsfaschisten im Amt eines Staatsanwaltes in Berlin. Nein, Frau Preradovic hat keine Kalaschnikow daneben gestellt. Das war ein satirisches Element.
Hat Späßle gemacht, die Preradovic.
So, genau.
Späßle gemacht, Witzle, Krise.
Rechtfertigt keinerlei SEK-Einsatz, weil die machen das gerne mal. Wir sprachen ja schon über die Ermittlungsrichter in Berlin und weiß nicht, wie die in Österreich so sind. Aber Christian.
Aber heute sollten die tatsächlich was anderes zu tun haben, beziehungsweise morgen, nämlich genug in Sachsen-Anhalt. Dort sind ja wohl die ersten Camps schon eingerichtet worden in, sagen wir mal, Wurfweite nach Magdeburg. Und für dort haben sich morgen auch schon alle möglichen Demonstrationen und so angekündigt, die ja nun schon aus der linken Ecke, ich meine, die Ansagen aus der linken Ecke gibt es ja nun auch schon seit Wochen, dass man den Landtag stürmen wolle und alles sowas. Also insofern, noch sind es ruhige Zeiten, genießt den Abend, ja.
Naja. Ja, und wenn die AfD nicht so viel Stimmen holt, wie sie hofft, dann kann es natürlich von der anderen Seite mal so richtig losgehen, weil es geht ja die ganze Zeit auch um mögliche Wahlbetrug. Ja? Hm. Also das kann schon sein. Ob es den im Großen gibt, kann ich nicht beurteilen. Aber im Kleinen ist er ja jetzt auch belegt. Da hat ja ein Mann namens Klaus-Lothar Bebber für seine 95-jährige demente Tante die Briefwahlunterlagen holen wollen aus dem Heim. Also er ist ihr Bevollmächtigter. Und im Heim, im Marterhaus in Dessau, hat er dann gehört, also eine Mitarbeiterin habe die Unterlagen vernichtet, die gäbe es gar nicht mehr. Im Wahlbüro hat er dagegen erfahren, am 10. August seien die Unterlagen beantragt worden. Die Tante habe bereits gewählt. auf dem Zettel so eine krakelige Unterschrift. Also das passiert. Also für alle, die jetzt sagen, nein, sowas gibt's doch nicht. Das sagen die uns bei ARD und ZDF doch immer wieder. Nur weil der Chrupallas gesagt hat, schon allein deswegen gibt's das nicht. Ja, gibt jetzt einen Beweis, was natürlich nicht heißt, dass es auch im großen Stil passiert. Was aber trotzdem natürlich nicht unmöglich ist. Ja, und dann gibt es die Krawalle halt von der anderen Seite. Also das kann wirklich richtig spannend werden.
Kann es. Und die Gewalt von der Linksextremisten, die gibt es ja auch schon. Ne? Apollonius berichtet, beim Angriff auf einen AfD-Infostand in Bad Kreuznach sind 10 Menschen verletzt worden. Ein Mann soll eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Fenster auf den Stand geschüttet haben. Die AfD-Abgeordneten Höchst und Lohr hätten behandelt werden müssen, seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Es geht wohl allen soweit gut, aber wirklich tätliche Angriffe auf die AfD sind schon nicht der Normalzustand, kann man sagen.
Wenn das mal nicht auch Putin war.
Sowieso. Ich glaube auch, das ist der Russe an sich ist ja verschlagen. Ja, also der wird ja garantiert Pläne haben, Schläferagenten irgendwie, Wegwerfagenten nennt das Bundesamt für Verfassungsschutz die, ja. Also Wegwerfagenten sind halt so die unterste Stufe von Menschen, die sich bereitwillig hergeben, die Russenpropaganda ohne Geld zu verbreiten. Also so wie wir
die
drei.
Die wissen es meist ja noch nicht mal. Genau. Die sind so blöd, die wissen ja nicht mal, was sie da tun.
Richtig.
Dann haben die da in Bad Kreuznach doch echt Glück gehabt, dass die nicht einen Wegwerfagenten auf die geworfen haben.
Das stimmt. Wer weiß, Russenagenten irgendwann aus dem Fenster auf, aber die würden ja dann nicht die AfD an. Oder doch, der Russe ist ja sehr verschlagen. Vielleicht greift er ja die AfD an, um nach außen, weißt du, das ist so wie bei Fisch namens Wanda, eine X-Kreuz-7-Blau-Verwirrt-Taktik. Also eigentlich ist alles der Russe.
Brust ins Auge. Hm?
Alles ist der Russe, ja, wenn etwas passiert.
Also Putin muss sich ja in seinem Hobbykeller, der lacht sich da wahrscheinlich ein zweites Loch in den Arsch. Ich weiß es nicht, aber ich meine, manchmal möchte ich wissen, was der so denkt, wenn der sowas hört, was hier aus Deutschland kommt.
Der sagt ganz oft, was er denkt über Deutschland. Ja. Ja? Und ich ertappe mich immer dabei, dass ich wie so ein Russenknecht nicke und denke, ja, der Mann hat irgendwie recht. Ja. Man muss sich mal diese Pressekonferenzen oder diese Reden von Putin, sollte man sich anhören. Ja. Ob man ihn mag oder nicht, ist auch völlig irrelevant. Aber einfach mal, um zu gucken, was sagt dieser Mann und was sagt er über Deutschland und ist das wirklich die Ausdrucksweise eines Irren, wie uns die Springerpresse immer klar machen möchte?
Also wenn man in Russland
davon soll
ist
er ja nun auch verantwortlich sein für diese ganzen Anschläge dort auf die Hochspannungsleitungen und so. Und das, ihr habt das vorhin schon gesagt, nicht nur der nordrhein-westfälische Innenminister, sondern auch der Brandenburger Innenminister hat ja gesagt, ne, wenn da mal nicht auch fremde Mächte dahinter stecken und so.
Ja, Wahnsinn.
Also irgendwie
Wahnsinn.
Wird ihnen relativ viel an die Backe genagelt.
Aber überschätzt das mal nicht, was die Russen über Deutschland, also wenn man in Russland ist und da mal fragt, was ich ja vor kurzem getan habe in St. Petersburg, dann stellt man eher fest, die haben Deutschland abgeschrieben. Also da macht man sich gar nicht mehr groß die Gedanken, was treibt die Deutschen und wie können wir sie denn vielleicht noch überzeugen, sondern da haben die Russen Deutschland weitgehend abgeschrieben. Sieht man auch, was die Planung beispielsweise für die russischen Medien angeht und diese Auslandssender und so weiter, da ist Deutschland völlig zusammengestrichen und da wendet man sich der Fernost zu und anderen Regionen und sagt sich eben, gut, das war's dann jetzt wieder. Da ist Deutschland gar nicht mehr relevant. Also da, die sehen die NATO und die sehen diese EU-Kamarilla, aber da macht man sich gar nicht mehr, also diplomatisch machen die Russen sich da, glaube ich, keine Illusionen, was da zu holen ist und denken weniger über Deutschland nach, als wir das vielleicht gern hätten.
Ja, zu holen ist hier ja sowieso nichts, also insofern.
Wenn naja, du
Genderbeauftragten
genau.
mitnehmen willst.
In Diversity.
Wegwerf ja. Genderbeauftragte.
Ja, und um es noch einzubauen, weil es ja durchaus auch eine indirekte Folge oder eine recht direkte Folge der AfD-Diskussion ist. Die BSW-Fraktion im Thüringer Landtag hat sich nun endgültig aufgelöst und auch Katja Wolf, die große Sarah Wagenknecht-Gegenspielerin, die ja immer für die Brandmauer zur AfD war, und erklärte, sie seien dort alle nicht gewählt worden, um dann mit Rechtsradikalen und Nazi-Nachfolgern zu paktieren. Die sind jetzt aus dem BSW ausgetreten. Das BSW hat damit sein größtes Problem eigentlich, wie er BSW-Insider Katja Wolf immer bezeichnet, verloren. Und hat gleichzeitig aber auch den Status einer Fraktion im Thüringer Landtag verloren, weil die verbleibenden zwei BSW-Mitglieder, die da jetzt noch drin sind, alleine keine Fraktion mehr bilden können. Aber durchaus eine interessante Randnotiz.
Der Zeitpunkt ist auch schon ein bisschen bösartig, ne?
Inwiefern?
Ja, der Zeitpunkt jetzt, zwei Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt.
Naja, es also hat ja in Sachsen-Anhalt...
Löst sich das BSW in Thüringer als Fraktion auf. Das ist natürlich auch nicht zufällig gewählt.
Nee, ist es nicht.
Bösartig oder geschickt. Eins von beidem.
Könnte ja aber fürs BSW auch wieder insofern nützlich sein, als dass die BSW-Unterstützer, die sagen, nee, wenn die BSW die Brandmauer hochhält, dann wählen wir sie doch nicht. Also da gibt es ja auch einige, die sagen, die BSW wäre ein Gegengewicht zur AfD. Und jetzt bleibt ja theoretisch eine BSW-Konstruktion übrig, die keine Brandmauer betreibt.
Naja, eine Partei, die sich auflöst, wird normalerweise gar nicht mehr so gerne gewählt. Ja, da sagt man, das macht vielleicht bei denen wenig Sinn, wenn die sich auflösen. Ja, das
nicht
ist
die
natürlich
Partei.
Die andere Seite. Also, ich weiß. Ja. Aber wenn sich die Fraktionen der Partei, die gehören ja im Grunde auch zur Partei, wenn sich das alles auflöst, das, was sie bereits, sagen wir mal, erreicht in Anführung haben, dass sie dort in der Regierung sitzen, wenn sich das auflöst, dann hat das schon so das Signal einer generellen Auflösungserscheinung. Und das wiederum würde wäre jetzt nicht so positiv fürs BSW.
Herrlich, habe ich die Prärade nicht dazu gekriegt, das BSW zu verteidigen, weil ich es ja eigentlich nicht mag.
Nein, ich habe es ja gar nicht verteidigt.
Nee, Entschuldigung, ich meinte auch das BSW sozusagen negativ darzustellen, weil ich es ja eigentlich nicht so sehr mag. Aber ja, stimme vollkommen zu. Das ist natürlich kein vertrauenserweckendes Signal fürs BSW. Auch wenn die Kritiker dieser innerparteilichen Rebellen sich vielleicht freuen sollten. Aber Christian vom Osten, ich habe dir, glaube ich, schon wieder das Wort gehabt.
Ganz kurz nur, Milena beweist ja schon wieder vorhersagende Fähigkeiten. Wie sagt man denn hier? Prophezeien? Nein, na gut, also jedenfalls Fähigkeiten.
Cassandra, call me Cassandra.
Naja, du sagst ja, keine Partei, die sich auflöst, wählt noch irgendjemand. Redest du von der CDU? Da sieht es ja ähnlich aus.
Ja, auch da könnten, ja genau, die CDU, ja natürlich, die kackt es ja auch gerade ganz komplett ab. Und im Grunde können die ja auch eigentlich nichts richtig machen. Also, wenn sie jetzt den Schulze dort durchregieren lassen bis 31, ohne irgendwas, dann zeigen sie, wie undemokratisch sie sind. Machen sie mit den Linken, paktieren sie mit den Linken in irgendeiner Form, was sie ja müssen, wenn sie eine Regierung bilden wollen, dann wird die auch implodieren in einer Form, die CDU. Und mit der AfD können sie dann auch wieder nicht. Also sagen wir mal so, die haben eine No-Win-Situation gerade. Aber trotzdem versuchen sie natürlich an der Macht zu bleiben.
Es gibt ja auch von den verschiedenen Kreisverbänden in Sachsen-Anhalt schon Briefe an den Landesverband, in denen ganz klar drin steht, dass sie jede Form der Zusammenarbeit, egal ob Absprache oder sich wählen lassen oder so, dass alle Ansätze zu einer Zusammenarbeit nicht gewünscht sind. Und damit mischt sich die CDU selber auf.
Ne? Tja,
ja.
Aber ich meine,
ich bin ja persönlich ein Gegner jeglicher Art von Brandmauern. Also ich finde, alle müssten miteinander reden, das sieht man ja hinterher erst, was dabei rauskommt, oder? Und man kann sich ja auch bei verschiedenen Punkten, die, sagen wir mal, gut für den Bürger wären, durchaus mal einigen. Aber dieses Kategorische, mit denen reden wir nicht, das ist, glaube ich, das, was auch diese gesamte Politik in den Abgrund stürzt, auch in den Augen des Fehlers.
Ja, die AfD dürfte sich über die Brandmauer freuen, denn es ist sicherlich der Brandbeschleuniger für die AfD, also der größte einzelne Werbeträger, den sie da hat.
Richtig.
Ja.
Richtig. Ich hätte ja noch gedacht, dass die möglicherweise irgendwie in den letzten Tagen vor der Wahl irgendwas aus der Kiste zaubern, irgendein Skandal oder irgendwas. Und das Einzige, womit sie ja Anfang dieser Woche um die Ecke gekommen sind, Ende vergangener Woche, das war mit Ronsheimers spektakulärem Einsatz und dem Tassenskandal um Hans-Thomas Tiltschneider, der da also in seinem Wahlkampf, in seinem Wahlbüro, Abgeordnetenbüro, wie auch immer, eine Russentasse hat rumstehen lassen, Leute. Und das ist dann der große Skandal, auf den da ewig hingearbeitet wurde.
Mensch, ich Brandenburg-Tasse. Hoffentlich erfährt das der Ronsheimer nicht. Ja, aber ich meine, das stimmt ja nicht ganz. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gesehen. Sie haben schon etwas getan. Sie haben letzte Woche, also die Woche davor, war überall zu lesen, Russlandfreunde AfD und Putin-Propaganda, Moskau hörig. Das war eine Woche lang das Thema. Und in der Woche drauf machen sie Russland für diesen Leipziger Anschlag, also Anschlag für diese Drohne, machen sie verantwortlich. Und für mich zeigt das schon einen gewissen Zusammenhang. Also man hat eine Woche lang geframed, dass die AfD die großen Russenfreunde sind, ja, die Deutschland zur Not verraten und Putin
verkaufen die Füße uns an lecken. Russland, sagt Melanie Ammann. Wir werden an Putin verkaufen.
Ja, aber das war in dieser Woche, in der letzten Woche, ganz extrem.
Ja.
Und diese Woche ist Russland schuld.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was dahinter steht,
hinter
dieser Propaganda.
Aber die Verbindung zur AfD fehlt da so ein bisschen. Ich meine, zumindest für mich ist das nicht auf den ersten Blick so zusammengesprungen.
Nee, den Leuten wird erstmal gesagt, AfD-Russland, AfD-Russland. Und das wird eine Woche lang den ins
Christian,
Hirn gehämmert.
Das habe ich doch gar
dann
gesagt.
Dann Russland böse, Russland hybrider Krieg, Russland hybrider Krieg. Dann heißt es AfD, Russland hybrider Krieg im Kopf.
Deswegen ja Melanie Ammann, das ist ja dieses Ding vom Spiegel, das hat ja dann erklärt, dass...
Das ist nicht mehr beim Spiegel, ne? Funke Mediengruppe.
Okay, jetzt hat sie ja auch diesen Podcast Ammann geframed oder Ammann imitiert Ben Podcast oder so, hat sie so ein Ding.
Ammann unframed.
Genau, Ammann gehinged oder wie auch immer. Jedenfalls, diese Frau Ammann erklärt ja dann in diesem Podcast und bei anderen Gelegenheiten, dass die AfD die Truppe ist, die uns an Putin verkauft. Und da hat mich ernsthaft, wenn Frau Ammann glaubt, sie würde an Putin verkauft werden, frage ich mich erstens, was will Putin mit Frau Ammann? Und zweitens, warum sollte Putin dafür irgendwas bezahlen? Also er könnte vielleicht dafür bezahlen, dass sie ihm nicht geliefert wird. Das ergäbe Sinn. Aber
also ich sehe einen Zusammenhang zwischen Putin ist in Wladiwostok und Ammann sagt sowas. Ich glaube, der ist jetzt ganz, ganz weit in den Osten geflogen vor der Möglichkeit, Melanie Ammann einzukaufen.
Ja, kaufen zu müssen, furchtbarer Gedanke. Also selbst für den Umgang mit Wladimir Putin kann das auch aus Sicht seiner Feinde nicht hager landkriegsordnungsgerecht sein.
Wahrscheinlich steht schon längst auf einer Sanktionsliste der Russen. Also insofern.
Frau Ammann, ich glaube nicht, dass Frau Ammann auf irgendeiner Liste steht, vielleicht auf Blocklisten von Tinder-Nutzern, aber ansonsten weiß ich nicht. Gut, wir wissen das nicht, aber was wir wissen, ist, dass die Bundesregierung weiter natürlich aufmunitioniert. Nicht nur an Kanonenfutter, das sie künftig mit Bundeswehruniform Richtung Osten schicken möchte, sondern auch an Handlangern im Inland. Die Welt berichtet, der Bund plant 12.000 mehr Stellen als bei der Ampel. Der Personalbestand des Bundes steigt im laufenden Jahr im Vergleich zum letzten Ampeljahr im 2024 von 298.140 auf 305.753 Personen, macht 7.613 Stellen mehr. Sie rechnet im Haushaltsentwurf sogar mit noch mehr Stellen, die Bundesregierung, nämlich mit 310.487 Stellen. Es wird also kräftig aufgestockt und in dem Zusammenhang fiel mir eine Aussage von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, ist ja eine persönliche Freundin von mir, sie hat diverse Strafanträge gegen mich handschriftlich unterzeichnet, weil ich ihre Berliner Polizei eine Handlangertruppe des Terrors nenne, was diese Truppe auch definitiv ist. Und Frau Slowik hat erklärt in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass das alles ja sehr positiv sei. Also der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands sei toll, weil nun endlich qualifizierte Bewerber sich bei der Berliner Polizei auch melden würden. Ja, denn durch die wirtschaftliche Lage würden sich die bei der Polizei melden. Und das sei,
hat sie das echt gesagt?
Das hat sie wirklich gesagt, ja. Wahrscheinlich hat sie nicht ganz verstanden, was sie da sagt, sondern sie hat natürlich nur gesagt, sie hat nicht gesagt, dass sie es toll findet, dass die Wirtschaft niedergeht, sondern sie hat gesagt, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage sich jetzt erfreulicherweise mehr Bewerber, qualifizierte Bewerber bei der Polizei melden. Und denen könne sie auch zurufen, man sei bei der Polizei sicher vor KI. Das fand ich dann auch witzig. Also jede Modernisierung sei ja auch ausgeschlossen. Deswegen würden die da hinkommen. Ja, das alles war ein Bildbericht eines Bildpolizeireporters, ja. So ist halt die Slowik. Sie hat's nicht leicht. Sie ist nicht die Hellste, aber dafür veranstaltet sie eben mit verurteilten Kinderpornoverbrechern gerne Galas auf Steuerkosten. Ja, wer das nicht glaubt, einfach googeln.
Aber KI hat trotzdem... Ja. Aber KI hat schon mit Berlin was zu tun.
Ja,
ne?
Jede Menge, aber das verrät die Polizei halt lieber nicht. Genau, ja, richtig, genau. Ja, hast du recht.
Da wird jetzt KI eingesetzt, ne? Also da wird jetzt eine Komplettüberwachung am Kotti in Berlin, also am Cottbusser Tor, wo halt viel mit Drogen gehandelt wird. Und das ist so ein bisschen so ein Hotspot für Kriminalität, kann man so sagen, glaube ich, ne?
Ja. Das kann man so sagen.
Und da kommt jetzt diese KI an und das betreibt ja erstmals in Deutschland ein privates Unternehmen. Ja? Also das macht ein privates Unternehmen und das ist so Private-Public Partnership auf einem ganz neuen Niveau. Und das finde ich ganz spannend. Ich meine, das heißt ja erst, man könnte sagen, ja, an so einem Hotspot, das ist ja okay, dass man das macht. Aber so fängt es ja immer an, ne? Und weitet sich dann hinterher auf alles aus. Also vor allem, weil ja inzwischen durch diesen Einsatz von KI ist ja die Überwachung auch bezahlbarer geworden. Man braucht ja auch nicht mehr so viele Leute. Ja? Und für mich ist das jetzt schon wieder ein weiterer Startschuss zur Komplettüberwachung.
Ja.
Wenn man das jetzt zusammenbringt mit dem Verfassungsschutz, der ausufernde Kompetenzen bekommt. Selbst in Arztpraxen sollen ja vertrauliche Gespräche zwischen Arzt und Patient künftig abgehört werden. Ja, oder dürfen. Und dann gibt es ja diese Landesmedienanstalten mit ihrer KI Kiwi, die ja schon seit 5 Jahren eben das ganze Netz durchsuchen und also ganz anlasslos suchen die nach möglichen Rechtsverstößen.
Mhm.
Also das ist ja auch im Grunde, das dürfen die gar nicht. Das schreibt Norbert Hering, das werden die jetzt wahrscheinlich machen. Und auch ganz schön ist ja die neueste Idee, die Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat. Der möchte nämlich die flächendeckende Social-Media-Überwachung für Ehepartner von Staatsbediensteten. Also wenn du mit einem Polizisten, ja, oder mit einem Finanzbeamten verheiratet bist, dann kontrolliert der Verfassungsschutz mal einfach so deinen Account. Also das will Herr Günther zumindest.
Mhm.
Ist schon krass.
Ist der mal betrogen worden von irgendjemandem, seiner Frau oder so?
Nee, der ist einfach nur ein Faschist. Der ist einfach nur ein radikaler Faschist, der Mann, und einer der übelsten, die diese CDU zu bieten hat. In Berlin.
Aber es läuft in so eine ganz komische Richtung. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, es läuft mit Hochdruck und das wird natürlich dann artig geleugnet, dass das so ist. Berlins Innensenatorin Iris Spranger, die auch zu der langen Liste, der wachsenden Liste von Menschen aus Berlin gehört, die Strafanträge gegen mich bereits unterzeichnet haben, die äußert sich ja zu diesem Vorwurf, dass dort KI eingesetzt werden würde, um die Menschen zu überwachen und erklärt, nein, also Leute wie Kassandra Preradovic und andere rechtsradikale Russentrolle, die lügen natürlich, weil, sagt Frau Spranger, es gehe nicht um Gesichter und nicht um biometrische Identifizierung. Die KI, ja, ne, aufgemerkt, die analysiere nur Bewegungsabläufe. Angezeigt würden Strichmännchen, Schläge, Tritte und andere ungewöhnliche Muster sollen dann Alarm auslösen und dann würden immer noch Menschen entscheiden, ob ein Einsatz ausgelöst werde. Also ich hoffe, ihr seid komplett beruhigt. Ja, das passiert.
Ich glaube, nichts beruhigt bin ich vielleicht insofern. Beruhigt bin ich vielleicht insofern, als dass ich weiß, dass in anderen Städten dieses Landes diese Software wohl schon ausprobiert worden ist und da gab es wohl einen Treffer, der mal irgendwie gelandet worden ist, weil da ein sich hinlegendes Strichmännchen tatsächlich übersetzt werden konnte auf einen sich hinlegenden Menschen. Ansonsten ist da wohl nicht viel passiert. Und
ich meine, die Briten machen das seit 20, 30 Jahren.
Und guck dir die Insel an.
Ja. Denen
ja,
geht's top,
natürlich.
In Deutschland haben wir aber den Joker, da hat Christian schon recht aus meiner Sicht. Ja, wir können uns in Deutschland schon darauf verlassen, dass sie das einfach nicht hinbekommen mit der Technik. Da passt ja auch, was Reitschuster gerade berichtet. Gagaland, schreibt er. Sozialhilfe auch bei offenem Haftbefehl. Dieser Staat zahlt Menschen, die per Haftbefehl gesucht werden und flüchtig sind, parallel weiter die Sozialhilfe aus. Ich habe viele Mandanten erlebt, schreibt der Informant von Reitschuster, die ihre Flucht vor einem offenen Haftbefehl durch fortlaufende Bezüge von Bürgergeld finanziert haben. Das Problem ist die desolate bis nicht vorhandene Kommunikation zwischen den Behörden. Also wir können wie bei Corona darauf verlassen, dass sie es einfach technisch nicht hinkriegen.
Weißt du, was der offizielle Grund ist? Datenschutz.
Naja.
In dem Möchtegern-Überwachungsstaat Deutschland liegt es jetzt am Datenschutz, weil die Jobcenter bekommen keine Information von der Polizei, wer die Haftbefehle, gegen wen Haftbefehle vorliegt.
Aber wenn die Delinquenten schlau waren, dann haben sie noch Reisekosten beantragt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das sind die ja zum Glück nicht so unbedingt. Da wird ja eher nicht so die Oberschicht aus der arabisch-muslimischen Wüste importiert, die das macht. Aber ich vermute ja hinter dieser Haftbefehlssache durchaus nicht nur Inkompetenz, sondern auch Absicht. Denn wenn wir auf die neuesten Entwicklungen schauen, die da im Fall Stade jetzt aufgedeckt wurden, in dem Fall von News, also Julian Reichelts CDU-Nahen-Portal, da ist das schon interessant, was da so ans Licht kommt. Und die Reaktionen aus der Politik, die folgen ja auch auf dem Fuße. Apollonius berichtet darüber, der Rücktritt von Dennis Kurkus, der gerade erfolgte, also dem ehrenamtlich fungierenden SPD-Landtagsabgeordneten, der ehrenamtlich als Migrationsbeauftragter fungiert.
Also er ist kein ehrenamtlicher Landtagsabgeordneter.
Er ist Landtagsabgeordneter und in dieser Eigenschaft als Landtagsabgeordneter ehrenamtlicher, wobei das natürlich komplett gagerer Schwachsinn ist, weil er als Landtagsabgeordneter bezahlt wird und dann dieses Amt dort, was auch immer dessen Sinn ist, ausführt. Der ist jedenfalls zurückgetreten und zwar wenige Tage nachdem News Enthüllungen zum Sechsfachmord von Stade veröffentlicht hat. Demnach Kurkus Schwiegermutter Silvia S., die Pfarrerin des späteren Täters, Fatih Khan Gazioglu gewesen, der am 29. Juni hat ihn nach Stade gefahren und nach den tödlichen Schüssen dann auch seinen Fluchtwagen gesteuert. News berichtete am Sonntag unter Berufung auf Ermittlungsakten, dass Kurkus Name bereits 7 Wochen vor der Tat in den Unterlagen auftauchte. Am 5. Mai schlug Silvia S. demnach in einem Chat mit dem späteren Sechsfachmörder Gazioglu vor, Dennis aus Hannover zu Enise Ö., der Mutter, also Enise Öztürk heißt die Dame, der Mutter des Kindes ins Krankenhaus zu schicken, damit dieser dort seine Visitenkarten hinterlege, um politisch Druck zu machen im Sinne der Eltern auf die Medizinische Hochschule Hannover, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer Auseinandersetzung mit der MHH befanden. Die Ermittler ordneten die erwähnte Person eindeutig Dennis Koko zu. In einem Vermerk heißt es laut News, hier dürfte es sich um den Schwiegersohn von Silvia S. handeln. Dennis Koko trat denn auch Stante Pede danach zurück, ja, und belegt, dass dann die Spekulationen, die da initial bestanden, zur politischen Verbindung offensichtlich nicht ganz aus der Luft gegriffen sind.
Aber er ist natürlich nur von seinem Ehrenamt zurückgetreten, natürlich. Erstens. Und zweitens weiß man muss dazu sagen, man weiß nicht, ob er tatsächlich dort war im Krankenhaus und eine Visitenkarte hinterlegt hat. Davon weiß man jetzt nichts. Sondern nur, dass seine Schwiegermutter darüber geredet hat, ne? Also geschrieben. Mhm.
So ist es. Was man auch übrigens, Nebenbefund dieser News-Berichterstattung ist, besagte Enise Öztürk, die sich auf freiem Fuß befindet, es ist kein Haftbefehl gegen diese Frau erlassen worden, die Mutter des Kindes und die Partnerin dieses Sechsfachmörders, der sich angeblich später selbst umgebracht habe in niedersächsischer Gefangenschaft, die hat offensichtlich noch auf am Boden liegende Opfer ihres mörderischen Mannes eingetreten, sie als Hure beschimpft, eine sterbende Mitarbeiterin des Jugendamtes. Und trotz einer erdrückenden Beweislage gegen sie aus diesen Akten ist sie bis heute nicht in Haft wegen dringenden Tatverdachts. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Niedersachsen sieht dazu nach wie vor keinen Grund. Das erklärte sie auf Anfrage von News nach der Enthüllung dieser Polizeiakten. Also was die Absicht angeht, Christian vom Osten, was die Absicht vor allem der SPD-geführten Länder angeht, diese arabisch-türkische Moslemgewalt zu unterstützen, zu decken und zu importieren, habe ich persönlich ehrlich gesagt gar keinen Zweifel mehr. Ich halte das alles nicht für technisch bedingte Fehler und einzelne Irrentscheidungen, sondern ich sehe da ein ganz klares Konzept und eine Systematik hinter. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, von Fehlern würde ich da auch nicht ausgehen, aber ansonsten Klappe zu, Affe tot. Man sieht doch, dass sie die Ermittlungen einstellen. Ja, ich meine, der Hauptverdächtige sozusagen hat sich ja in Anführungsstrichen selbst das Leben genommen. Damit ist doch der ganze Fall, wie in Deutschland üblich, mehr oder weniger ad acta zu legen. Da interessiert es doch keinen mehr, was am Rande geschehen ist. So habe ich das fatalerweise mitbekommen. Insofern, wir werden es nie erfahren. Du wirst recht haben oder wir werden recht haben, wenn wir sagen, dass das nicht alles dem Zufall oder Unfähigkeit geschuldet ist, aber erfahren. Ich weiß nicht, ob wir das noch werden.
Vor einem Regimewechsel sicherlich nicht und danach wohl auch nur vielleicht. Also ja. Wer weiß. Ihr könnt euch aber im Sinne von Fritz BlackRock, eigentlich können wir uns da völlig entspannen, also ihr und wir sowieso, denn worüber wir hier gerade reden, das ist eigentlich, also regierungsoffiziell, gar kein Thema mehr. Boris Reitschuster berichtet, Merz hat im ARD-Sommerinterview erklärt, Migration spiele in den aktuellen Wahlkämpfen keine Rolle mehr, weil die Zahlen um über 60% runter seien. Dabei nennt das selbst der Faktenfinder der ARD irreführend. Reitschuster schreibt, dieser Mann hat eine Treffsicherheit dabei, in Fettnäpfchen zu tappen und völlig die Stimmung im Land zu verkennen, dass es faszinierend ist. Ja, da glaube ich, Lena, kann man Boris Reitschuster uneingeschränkt recht geben.
Ich meine, er schreibt auch, nur allein der Familiennachzug, das sind knapp 53.600 Visa im ersten Halbjahr. Das ist jetzt nur der Familiennachzug. Und das ist mehr, als Neustadt an der Weinstraße Einwohner hat. Ja? Also das von März, ich verstehe es nicht. Also März scheint sich mit keinem Menschen mehr zu unterhalten, keinem normalen Menschen. Ich weiß nicht, was da im Sauerland los ist. Ja? Ich weiß nicht, im Sauerland selber, da in diesen Dörfern, ist das vielleicht gar kein Problem.
Wenn er das macht, schreien die ja auch ab, du Schwein. Das ist ja auch ein bisschen
andersrum. Es will keiner mehr mit ihm reden. Ja. Warum ist es?
Ja, aber es wird ja alles so unterdrückt. Aber es ist natürlich so dämlich, ja, dass, wenn das Wasser kocht und du hältst mit Macht den Deckel drauf, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Zum Beispiel hat Katharina Quehl, sie hat einen sehr interessanten Blog, die hat früher für Reitschuster gearbeitet. Und die hat geschrieben, dass Anfang Juli in Berlin gab es einen Vorfall, da ist ein Flüchtling mit einem Messer in Richtung eines vollbesetzten Plenarsaals gestürmt, weil er sauer auf die Regierung ist, also die haben den überwältigt. Und das kam jetzt aber erst in der BZ raus und das sollte offensichtlich komplett unter den Tisch gekehrt werden, also vor den Landtagswahlen in Berlin, ja, hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber das ist der Plan, den auch Merz verfolgt, den Bürgern klar machen, es gibt kein Problem. Nur das Problem ist natürlich der Bürger, weil der geht ja auch nochmal raus, solange er noch darf, verlässt er sein Haus. Genau, das ist natürlich ein Problem. Deswegen wird das natürlich so nicht hinhauen, einfach Hand vor den Kopf und sagen, ich bin nicht mehr da. Das ist ja Quatsch.
Aber vielleicht noch einen Satz kurz zu der Bemerkung von Merz, dass Migration ja nicht mehr das Problem sei. Wenn man sich dann die Daten oder die Umfragen von News anguckt, gestern beispielsweise, da ist es ganz klipp und klar in Sachsen-Anhalt, sozusagen das Hauptproblem, das man sieht, sei nach wie vor die Migration.
Ja, kann nicht sein.
Das sind ja alles Nazis.
Wenn der Fritze das sagt, kann es nicht sein.
Wenn Fatih
dann
das
hat das
sagt.
Vielleicht nur noch jemand dem Julian gesagt, das kann natürlich sein.
Und diesen ganzen Nazis im Osten und den Nazis überall, den Nazis hier im Podcast, überall nur Nazis und Rechtsradikale. Harpe Kerkeling hat das ja auch gerade nochmal erkannt. Das ist, liebe Kinder, das ist so ein antiker Galatberg, der aus den Frühzeiten der Bundesrepublik noch in der Gegenwart, Ausläufer hat in die Gegenwart, dass ein Mann, der mal lustig war.
Der war mal ganz lustig.
Der hat erklärt, dass er also so viele Parallelen zur NSDAP und 33 sieht, dass er schon Angst hat ums Land. Ja, und dafür wurde er von niemand Geringerem als dem SPD-Massenmörder Karl Lauterbach sehr gelobt. Der sagte, wenige Menschen haben so viel Zivilcourage.
Oh ja.
Das ist ganz kein Witz, ja. Nein.
Es ist so grässlich. Ja, und dann hast du das Foto gesehen, die beiden, Harpe und Karl, einig auf dem Foto, das gleiche Lächeln.
Ja.
Unsympathischer geht's nicht mehr. Und dann sich von Karl loben zu lassen, das ist, glaube ich, schon das Ende jeglicher Karrieren eigentlich in normalen Menschen, also in normalen Ländern.
Ja, das eben, diese letzte Einschränkung,
die ist ganz
wichtig.
Es gibt ja nicht wenig Leute, die möchten, dass er Bundespräsident wird, der Harpe Kerkeling.
Ja, wie viele Leute das tatsächlich sind, weiß ich nicht. Das sind
also brauchen wir noch einen Bundespräsidenten?
Nein. Ja. Können wir nicht daraus einen Wegwerf-Bundespräsidenten machen?
Ja, du, wenn es so weitergeht, wie diese Menschen vom Kaliber Merz, vom Kleinkaliber Merz, langsam die Meinung des Volkes abkriegen, dann wer weiß, wo der bald so rausgeworfen wird, der Bundespräsident.
Das gibt meint ja ihr denn, wie es mit Merz so weitergeht, letztendlich auch mit der Regierung in Berlin jetzt nach den Wahlen, dann nach morgen Abend 18 Uhr?
Ganz ehrlich, ich finde, es ist absolut nicht vorhersehbar. Es ist derartig irre und es sind ja alle Sicherungen rausgegangen an so vielen Stellen, ja, also Stichwort der Bundeszwang und irgendwelche, jetzt wurde Stefan Magnitz Buch Transhumanismus vom Bundesverfassungsschutz auf die Indexliste, also auf die Indizierungsliste für jugendgefährdende Schriften gesetzt indirekt, also der Bundesverfassungsschutz hat vorgeschlagen, dieses Buch zu indizieren, hat darüber Stefan Magnitz, den auf 1 Gründer und Chef informiert, also wir leben in Zeiten, da der Geheimdienst regierungskritische Bücher als jugendgefährdend indizieren lässt, wo Wahlen rückgängig gemacht werden auf Ex-Kanzlerin, jetzt mittlerweile damals Kanzlerinnenwort, und in Niedersachsen der Verfassungsschutz entscheidet, dass die Opposition gar nicht antreten darf zur Wahl. Es ist restlos alles möglich, und wenn alles möglich ist, kannst du ja keine vernünftigen Hochrechnungen betreiben, dann ist das ja alles nur noch jeder Blödsinn, den du dir jetzt in 20 Sekunden ausdenkst, kann eintreten.
Aber ich bin wirklich gespannt auf morgen. Also ich habe mir schon Hab mir diesen ab 17, 18 Uhr alles reserviert da.
Ja, das
bin ich, dann bin ich hier.
Hier steht auch Popcorn bereit und Cola.
Genau. Ja, wir werden sehen, wie das läuft. Bis dahin, wie ist das traditionell gegen Ende unserer Sendung, noch ein Blick, wir wollen ihn euch nicht ersparen, noch ein Blick auf die sogenannte Wirtschaft, die Deutschland noch hat und wie es mit der so geht. Und da ist eine Schlagzeile dieser Tage eigentlich pass pro toto genug zu vermelden. Der Vorstand der Volkswagen AG, schreibt die Junge Freiheit, hat das Produktionsende an den Standorten Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm festgezurrt. Demnach sollen diese Standorte 2031 geschlossen werden, in Hannover ein Jahr später, in Neckarsulm 2034. In den vier Werken arbeiten insgesamt rund 40.000 Beschäftigte. Und ja. Tichys Einblick vermeldet gleichzeitig, an den Anleihemärkten drängen die Zinsen für Staatspapiere weiter in die Höhe. Seither steigen auch die 10-jährigen Referenzpapiere aus Deutschland von seinerzeit etwa minus 0,85 auf eine Umlaufrendite von derzeit 3,3%. Also es verdreifacht sich der Preis für Herrn Klingbeil, die Staatsfinanzen Deutschlands irgendwie auszugleichen, beziehungsweise noch Geld an den internationalen Finanzmärkten für seine politischen Ziele zu bekommen. Er ist bekanntlich der Finanzminister, der sagt, er brauche keine Zahlen, um zu entscheiden, was richtig ist. Ja.
Aber ich meine nochmal zu VW, ne? Also VW wird im Grunde demnächst nach China abwandern, um das mal so grob zu sagen, ja. Die werden dort produzieren, weil zum Beispiel die Arbeitskosten sind in China nur ein Bruchteil, hat der VW-Chef jetzt auch gerade mal gesagt, ja. Und VW hat ja auch den direkten Vergleich zwischen deutschen Werken und dem chinesischen in Tianjin. Also in China werden im vergleichbaren Werk mehr Autos produziert als jetzt zum Beispiel in Emden. Der Krankenstand liegt bei einem Zehntel. Von den Energiepreisen brauchen wir gar nicht reden, ja. Da hat Deutschland die höchsten und China niedrige. Und VW wird wohl demnächst irgendwann nach China umziehen, mehr oder weniger. Und diese vier Werke werden Geschichte sein, außer, sagt VW, Krieg. Wenn sich ein neuer Zweck findet. Genau, das wird dann Rüstungsproduktion sein. Da wird der Widerstand auch klein sein, weil es ja um sehr viele Arbeitsplätze geht. Und ja, wer kann oder muss, der haut ab. Und es gibt ja nicht den geringsten Ansatz dieser Regierung, irgendwas zu drehen. Klima first, Economy last. Und dazu gibt es passend eine neue McKinsey-Studie, die sagt, die Energiewende wird in den nächsten 10 Jahren eine weitere Billion kosten, aber keines ihrer Ergebnisziele erreichen. Gute Nacht.
Es gibt vielleicht doch noch eine Weiterverwendung für verschiedene Standorte. Ich überlege gerade, wer das ins Spiel gebracht hat. Ist auch schon ein paar Wochen her, dass es hieß, man könne ja die leergezogenen Hallen von VW dann dazu nutzen, um in Lizenz sozusagen chinesische Autos hier zu produzieren. Das ist ein wahrer Vorschlag. Ja, tatsächlich. Also die Chinesen da reinzunehmen. Ich glaube, das kam aus dem Umfeld des Wirtschaftsministers von Sachsen, was Zwickau betrifft.
Und hätten sie
das
keine
war tatsächlich
Zünde
ein ernstzunehmender Vorschlag. Also.
Tja. Wer sich für Näheres interessiert, was die Unfinanzierbarkeit so der deutschen Staatsschulden angeht und die Aussichtslosigkeit der Klingbockschen Manöver, der ist wie immer herzlich eingeladen, sich auch das Podcast-Format Nacktes Geld anzuhören, wo Banker Hermann das erklärt. Da geht es dann auch um den Stablecoin-Markt, der immer weiter steigt infolge dieser Staatsschuldenspiele und der Zinskurvenkosmetik, die da betrieben wird, Yield Curve Management, denn an diesen Zinsen für Staatsschulden zu drehen, das ist momentan das große Spiel von Steve Bessent, dem amerikanischen Finanzminister, auch sehr erfolgreich im Gegensatz zum europäischen. Und die Amerikaner befeuern damit die Gründung eines Stablecoin-Marktes oder den Ausweitung eines Stablecoin-Marktes, der im Vergleich US versus Europa, also der Bitcoin, nicht Bitcoin, der Krypto-Stablecoin-Markt, der den Einsatz von Kryptowährungen anstelle von staatlichen Währungen leisten soll. Bereits heute schon im Faktor 1000:1, also haben einen ganz neuen Finanzbereich gegründet, sehr erfolgreich, um auch den Dollar weiter in die Welt zu tragen, während sich die EU ja bekanntlich immer stärker abschottet gegen alles, was Krypto ist, in Bürgerhand und ihre eigenen regierungsamtlich herausgegebenen sogenannten digitalen Euro verbreiten möchte, der ja, wie wir wissen, nichts anderes ist als ein Gutscheinsystem mit staatlichem Erlaubnisvorbehalt für das, was man damit kaufen kann. Darüber mehr im Podcast Nacktes Geld. Und das war es dann auch schon in dieser, wie immer, recht langen Stunde für diese Woche. Aber natürlich soll euch beiden das Schlusswort gelten, wenn ihr dennoch etwas zum Wohle beizutragen habt, liebe Milena und lieber Christian. Oder vielleicht schweigen wir besser angesichts der Stimmung im Land.
Lange Stunde klingt falsch. Erstens ist die Stunde gar nicht lang gewesen und zweitens doch sehr kurzweilig, wie ich fand. Dank Christian auch.
Das ist
Dankeschön, Christian.
Dankeschön an euch. Durch euch war es natürlich erstmal so, wie es sein sollte. Und nochmal, es ist vielleicht wirklich die letzte, die historisch letzte Sendung in einer noch normalen Zeit gewesen. Warten wir ab,
normalen
was morgen
Zeit?
Passiert. Ja, im Vergleich zu einer Hochzeit.
Wo genau lebst du? Also,
ja, okay, Berlin, ne?
Gut. Ja, ja, klar. Was bleibt mir übrig?
Ich lade dich mal ein nach Kärnten.
Ich wollte gerade sagen.
Du kriegst den absoluten Kulturschock, Christian.
Es bleibt eine Menge übrig. Das ist ja das Gute. Es gibt Leben da draußen, jenseits von Berlin. Das kann ich euch garantieren. Und es gibt auch sicherlich Leben, was irgendwann wieder nach Berlin zurückkehren wird. Ob das nun den kommenden Sonntag irgendwie befeuert werden wird oder nicht, das werden wir dann nächste Woche sehen. Bis dahin sage ich, was ich schon so oft gesagt habe, unsere Freiheit, die bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser, auch nicht am Sonntag, werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Stromberg und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Christian vom Osten und Milena Preradovic. Das war Nummer 258 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein Finger.